ARD.
SWR Kultur. Forum.
Schutz für Juden. Was bringt eine Antisemitismus-Resolution? Mein Name ist Michael Riesel. Hallo. Hassparolen im Internet. Gewalttätige Übergriffe auf offener Straße. Zuletzt der versuchte Anschlag auf das israelische Generalkonsulat in München. Seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober und dem Krieg im Gazastreifen ist die Zahl der antisemitischen Straftaten in Deutschland drastisch gestiegen. Als politische Antwort auf das zunehmend judenfeindliche Klima planen SPD, Union, Grüne und FDP eine gemeinsame Resolution. Ihr Titel: Nie wieder ist jetzt, jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken. Doch was als Zeichen der Solidarität gedacht ist, führt zu massivem Widerstand im Kulturbetrieb und Juristen bei jüdischen Intellektuellen. Warum ist diese Resolution so umstritten und worauf kommt es an beim Kampf gegen Judenhass? Darüber wollen wir reden in diesem Forum. Julia Bernstein ist Soziologin, Professorin an der Frankfurt University of Applied Science, außerdem Vorsitzende im Netzwerk jüdischer Hochschullehrenden. Frau Bernstein, Sie sind Jüdin, in der Ukraine geboren, nach Israel ausgewandert. Seit 2002 leben Sie in Deutschland. Diese Antisemitismus-Resolution, um die nun schon seit Monaten politisch gerungen wird, wie wichtig ist die für Sie persönlich?
Also ich glaube, seit dem 7. Oktober gibt es eine große Diskrepanz zwischen den ritualisierten Lehrformeln nie wieder und wir tolerieren keinen Antisemitismus und zwischen den Taten in mehreren Bereichen. Und viele Juden in Deutschland haben das Gefühl, dass die politischen Versprechen praktisch Lehrformeln bleiben und nicht eingelöst werden. Und damit es keine leeren Hülsen bleiben, gibt es Notwendigkeit, konkrete politische Zeichen zu geben oder zu setzen, damit keine öffentlichen Mittel für Motivierung antisemitischer Gewalt ausgegeben werden, beziehungsweise dass es möglich sein wird, ohne Gefahr jüdische Identität in allen Bereichen auszuleben. Also praktisch geht es um einen Versuch, jüdisches Leben zu schützen, der auf mehreren Ebenen stattfinden soll und sicherlich nicht nur auf der Ebene der Resolution. Und wir merken auch, wie schnell die Meinungsfreiheit oder im Namen der Meinungsfreiheit gegebenen also Parolen im politischen Aktivismus in die Gewalt umschlagen. Und für uns ist es wichtig, dass man dabei den dynamischen Charakter des Antisemitismus berücksichtigt in seine Gesamtheit und keine Projekte fördert, die antisemitische, rassistische oder andere menschenfeindliche Ziele verfolgen oder also diese Elemente motivieren. Also es geht aus unserer Perspektive um eine Steigerung der Verbindlichkeit des Ächtungsanspruchs und es geht um Betroffenheit, also Schutz der Betroffenheit und nicht Schutz der Betroffenheit vom Vorwurf des Antisemitismus. Mhm.
Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat gefordert, Zitat, die Bundestagsresolution muss jetzt kommen. Jüdinnen und Juden brauchen die Unterstützung und die klare Haltung des Parlaments. Man spürt die Ungeduld, die da drin steckt. Und eigentlich war die Resolution ja schon zum 9. November geplant, letztes Jahr. Frage an Sonja Zekri, Kulturkorrespondentin bei der Süddeutschen Zeitung. Warum dauert das so lange?
Ja, weil der ganze Prozess so abgelaufen ist, dass er eben einfach nicht sehr transparent war, weil es erhebliche Bedenken gibt, nicht nur von Seiten der Kulturinstitution, sondern auch von juristischer Seite. Dazu kann Jerzy Montag gleich bestimmt noch mehr sagen. Also es gibt große, große Sorgen, dass etwas, wo sich eigentlich alle einig sind, was nötig ist, was dringend geboten wäre als ein Zeichen der Solidarität, auch als eine wichtige Erklärung, dass das auf eine Weise geschieht, dass es rechtlich angreifbar ist. Also es gibt auch gegen diese, wir werden da ja im Detail noch drauf eingehen, es gibt auch gegen diese Resolution, so wie sie jetzt formuliert ist, erhebliche rechtliche Bedenken, dass es zu vage ist, zu unklar, dass es rechtlich absolut nicht haltbar ist. Und der Grundgedanke ist ja, das muss man sich ja einmal klar machen, diese Resolution ist rechtlich nicht bindend. Es ist eine Resolution, ein Plan für eine Resolution des Bundestages. Es ist kein Gesetz. Aber, und das ist eben die große Sorge vieler Kulturinstitutionen, es kann im schlimmsten Fall zu einer Art Selbstzensur führen, weil es eben so enorm vage formuliert ist. Denn es geht ja in den, also es gibt ja verschiedene Varianten, aber eine der Varianten, die letzte, die ich kenne, ist, dass es eben nicht darum geht, so wie es Frau Bernstein formuliert hat, antisemitische Gewalt zu unterbinden, sondern die Formulierung, die mir vorliegt, lautet, es geht darum, die Unterstützung antisemitischer Narrative zu unterbinden. Und das ist natürlich etwas, wo nicht nur in der Forschung, sondern auch in der jüdischen Community, unter Künstlern, auch unter jüdischen Künstlern, die Meinungen sehr auseinandergehen. Was ist das eigentlich? Und spielt man nicht eigentlich, also wer soll das überprüfen? Und schafft man nicht Instrumente, die mit geänderten politischen Verhältnissen, wenn die Rechten stärker werden, dann das aushebeln, was eben auch allen am Herzen liegt, nämlich Kunst- und Meinungsfreiheit.
Über all das werden wir reden. Sie sagen, es gibt große Sorgen im Kulturbetrieb. Sie haben das beschrieben. Wir werden damit bei der Kritik an der Resolution und bei meinem dritten Gast, Jerzy Montag, Rechtsanwalt in München, Richter am Bayerischen Verfassungsgerichtshof, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Grünen. Herr Montag, Sie haben Ihrer alten Fraktion im Bundestag einen Protestbrief geschrieben. Not in my name, nicht in meinem Namen. Schreiben Sie zur geplanten Resolution. Warum? Brauchen Juden in Deutschland keinen Schutz?
Selbstverständlich brauchen Jüdinnen und Juden in Deutschland Schutz, wie alle anderen Menschen auch. Und viel mehr vielleicht auch deswegen, weil Frau Bernstein völlig recht hat. Seit dem 7. Oktober ist antisemitische Gewalt in Deutschland aufgeblüht. Jüdische Einrichtungen und jüdische Menschen sehen sich körperlichen Gefahren gegenüber bis zu Anschlägen. Und deswegen ist der Schutz des jüdischen Lebens in Deutschland notwendig. Ich wende mich nicht gegen eine Resolution, die das problematisieren würde, was sie im Titel verspricht, nämlich jüdisches Leben in Deutschland bewahren, stärken und schützen. In Deutschland. Es ist das deutsche Parlament. Meine erste Kritik ist die, auf die Frau Zeke schon eingegangen ist. Das ist der erbärmliche Verlauf, der im Bundestag festzustellen ist. Über diese Resolution wird seit fast einem Jahr im Geheimen verhandelt. Das ist eine Art und Weise, die der Deutsche Bundestag ansonsten nicht kennt. Normalerweise werden Gesetzentwürfe, aber auch Resolutionsentwürfe, Äußerungen des Parlaments jeglicher Art der Öffentlichkeit vorgestellt, dann in einem öffentlichen Prozess unter Einbeziehung der Gesellschaft diskutiert, in den Ausschüssen des Bundestages von Gutachtern begleitet, debattiert und dann auch verabschiedet. Wir sehen hier eine Blackbox. Einige wenige Abgeordnete verhandeln das untereinander. Es gibt keine öffentliche Debatte. Und ich befürchte, dass zum Schluss den Abgeordneten des Deutschen Bundestags und den Fraktionen ein Text vorgelegt werden wird, zu dem es nur noch heißt, nimm oder stirb.
Herr Montag, lassen Sie mich ganz kurz an dieser Stelle Frau Bernstein mit ins Spiel bringen. Frau Bernstein, diesen Vorwurf der Intransparenz, können Sie den nachvollziehen?
Ich denke vielleicht in Bezug jetzt auf beide Thesen davor. Also Künstler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen werden aus meiner Perspektive nicht unter Generalverdacht gestellt. Es wird lediglich dafür plädiert, antisemitische Positionen, und mit Narrativen fangen sie an, nicht mit physischer Gewalt natürlich, antisemitische Positionen unter ihnen nicht durch staatliche Finanzierung zu hofieren. In der Vergangenheit ist das der Fall gewesen. Wenn Sie an die Documenta 15 denken, ich war da in der Kommission zur Aufarbeitung des Antisemitismus bei dieser Ausstellung beteiligt, und da konnte man wirklich sehen, wie schön das bis zum Schluss der Ausstellung geht, antisemitische Narrative uneingeschränkt in die Öffentlichkeit zu tragen und auch konkret antizionistische Propaganda mit Vernichtungsfantasien den Juden gegenüber, die später in die Taten auch eingelöst wurden, uneingeschränkt zu zeigen. Und besonders deutlich war die Parallele, wie man rassistische Narrative in dieser Ausstellung behandelt hat und antisemitische. Da konnte man richtig eine große Diskrepanz sehen, beispielsweise, nur um das zu verdeutlichen, bei den rassistischen oder rassifizierten Bildern wurden an einigen Stellen explizit so Zettelchen draufgeklebt, dass man rassifizierte Gesichter, diese Physiognomie, nicht in der Öffentlichkeit zeigt. Bei antisemitischen Narrativen, die da tatsächlich teilweise wie aus Stürmer-Pamphlet stammten, sind sie bis zum Schluss hängen geblieben in unterschiedlichen Künstlergruppen. Und an diesem Beispiel wird es deutlich, dass gerade eine bestimmte Form, nämlich israelbezogener Antisemitismus, grundgesätzlich nicht geschützt wird.
Ja, ganz kurz, nur damit unsere Hörerinnen verstehen, worum es in dieser Resolution eigentlich geht, Herr Montag. Es geht ganz zentral um Geld, um die Frage, wer in Zukunft Anspruch auf staatliche Förderung haben soll. Zitat: Wir fordern die Bundesregierung auf, zu prüfen, ob es weiterer haushaltsrechtlicher Regelungen bedarf, um sicherzustellen, dass Mittel nicht für Antisemitismus verwendet werden. Zeigen Beispiele, wie von Frau Bernstein genannt, die Documenta zeigen, es ist eine reale Gefahr, dass Staatsgeld in die Taschen von Antisemiten fließt?
Leider ist die Problematik viel komplizierter, als sie nach Ihrer Fragestellung erscheint. Wir haben einen Dualismus, der nicht einfach aufzulösen ist. Auf der einen Seite ist es eine Selbstverständlichkeit, dass der Staat Antisemitismus nicht fördern soll und nicht mit staatlichen Geldern bezahlen soll. Auf der anderen Seite ist Kunst, Kultur, Wissenschaft, Medien, Pressefreiheit grundrechtlich geschützt. Und die Frage ist, wie man diesen Widerspruch zwischen diesen beiden hohen Werten auflösen will. Ich verstehe, dass Frau Bernstein sich zu der an Sie gestellten Frage, was sie eigentlich von dem Diskurs des Bundestages hält, nicht geantwortet hat. Es ist nicht ihre Aufgabe, sich damit vielleicht zu beschäftigen. Mich als ehemaligen Bundestagsabgeordneter berührt das sehr, dass hier ein Verfahren gewählt worden ist, das einfach nicht in Ordnung ist. Aber gehen wir zum Inhalt der Resolution. Da gibt es den ersten Vorbehalt. Wir kennen den Inhalt überhaupt nicht. Wir kennen einen Text, der im Juli, im Sommer diesen Jahres durchgestochen worden ist. Wir wissen nicht, auf welchem Stand der Debatte sich die Diskussion jetzt im Augenblick befindet. Deswegen können wir nur über diesen Resolutionsentwurf sprechen, den wir im Juli in die Hände bekommen haben. Und da steht, wie Sie zu Recht sagen, dass der Bund, die Länder und die Kommunen aufgefordert werden, haushalterisch gegen Antisemitismus vorzugehen. Dies ist unmöglich. Haushälter in einer Kommune können doch nicht entscheiden, was an einem Kulturstück, an einem Theaterstück, an einer Aufführung antisemitisch ist oder nicht. Das alleine ist schon eine Debatte, wo es eine Einigung nie geben wird. In der Resolution, in diesem Entwurf steht drin, in den Reihen der Kunst und Kultur sowie der Medien darf es keinen Raum für Antisemitismus geben. Das ist eine, ich sag's mal ganz vorsichtig, unterkomplexe Betrachtung von Kunst und Kultur. Was ist die Aufgabe von Kunst und Kultur? Die Aufgabe von Kunst und Kultur ist es, aufzurütteln, ist es, Debatten anzustreben, ist es, sich mit Phänomenen, die es in der Gesellschaft gibt, auseinanderzusetzen. Deswegen wird in der Kunst und in der Kultur über die diversesten Formen menschlichen Verhaltens bis zum Mord und Totschlag eine argumentative Auseinandersetzung geführt. Wenn über Antisemitismus zu reden wird, dann muss ja Antisemitismus gezeigt werden, damit man überhaupt darüber sich im Kunst und Kultur auseinandersetzen kann. Wenn nun ein Haushälter in einer Kommune, der davon nun wirklich keine Ahnung hat, plötzlich entscheiden soll, ob er einem Theater Geld streicht, deswegen, weil auf der Bühne ein Stück aufgeführt wird, von dem angeblich behauptet wird, dass er antisemitische Narrative verfolgt, dann sind wir genau in der Nähe dessen, was wir auf keinen Fall wollen, nämlich in der Nähe von Zensur und was dann noch schlimmer wäre, von Selbstzensur. Dafür gibt es etliche Beispiele. Ich will, weil das konkret angesprochen worden ist, auch zu der Problematik der Dokumente etwas sagen. Ja, auf dieser Dokumenta gab es Hunderte, vielleicht sogar Tausende von einzelnen Kunstwerken zu besichtigen. Und ja, auf einigen wenigen davon konnte man real antisemitische Darstellungen auch finden. Nur ist die Frage, wie sollte oder wie hätte dies verhindert werden können, hätte die Organisation, die in die Hände von Kuratoren gegeben worden ist, alle Kunstwerke irgendeinem Haushälter vorgelegt werden sollen, damit dieser Haushälter diese Kunst bewertet. Genau das wäre das Ende von freier Kunst gewesen. Meine Position ist, ich will das ganz klar sagen, wenn die Behauptung aus der Gesellschaft aufkommt und in manchen Fällen völlig zu Recht, hier gibt es Antisemitismus, dann muss darüber in der Öffentlichkeit gestritten werden. Dann muss es Demonstrationen geben, Diskussionen, aufgebrachte, auch raue Debatten. Und in diesem demokratischen Diskurs kann dann auch eine Lösung für das Problem gefunden werden. Aber jedenfalls staatliche Maßnahmen der Vor- oder Nachzensur, wie die Resolution es an vielen Stellen vermittelt, den Haushältern, also denjenigen, die über Geld das Geld verwalten der Kommune, denen die Pflicht aufzuerlegen, Antisemitismus zu erkennen, das ist ein völlig falscher Weg, der rechtlich auch absolut unhaltbar ist. Wir haben inzwischen auch schon gerichtliche Auseinandersetzungen, in denen klargestellt wird, dass ein solches Vorgehen den Verfassungswerten unseres Grundgesetzes widerspricht.
Frau Secke, es wird im Entwurf der Resolution nicht nur der Antisemitismus-Skandal auf der Dokumenta genannt, sondern auch die Berlinale, die Leipziger Buchmesse. Und es ist in den letzten Monaten ja schon der Eindruck entstanden, der Kulturbetrieb, der hat ein Problem mit Antisemitismus und kriegt das alleine nicht in den Griff. Es braucht also Druck von außen durch eine solche Resolution.
Ja, das ist ja genau das, was den Kulturschaffenden so eine Sorge bereitet, dass es eben ein vor allen Dingen repressiver Ansatz ist. Monika Grütters, ehemalige Kulturstaatssekretärin, hat da, das ist natürlich auch leichter, wenn sie nicht mehr im Amt ist, aber immerhin, sie hat ja gesagt, ja, es hat die Dokumenta gegeben, aber man solle doch auch den Kulturinstitutionen vertrauen und dieser Weg sei eben, also dieses sozusagen, das sei nicht der richtige Weg. Ich würde aber gerne noch einen Satz sagen zu dieser Formulierung, die man sehr oft hört: Es kann keine staatliche Unterstützung und Förderung von Antisemitismus geben. Das klingt auf den ersten Blick schlagend. Kein Mensch möchte, dass seine Steuergelder dafür ausgegeben werden, etwas zu finanzieren, was jemanden verletzt, was antisemitisch ist, was vielleicht rassistisch ist. Es ist allerdings schon die Frage, warum kapriziert man sich in diesem Maße auf den Kulturbereich, wenn wir ja auch einen Blick werfen könnten in die Parteienfinanzierung. Und proportional profitiert keine oder kaum eine Partei so sehr von der Parteienfinanzierung, also von staatlichen Geldern, wie die AfD mit Björn Höcke, der nach deutscher Rechtsprechung ein Faschist genannt werden darf. Das heißt, der Wunsch, dass staatliche Gelder, Steuergelder nicht zur Finanzierung antisemitischer oder sonstiger ausgrenzender, menschenverachtender Narrative benutzt werden darf, ist absolut nachvollziehbar. Er ist aber tatsächlich nicht so leicht umzusetzen, wie wir uns das wahrscheinlich wünschen würden. Und der Ansatz oder die sozusagen eine große Problematik dieses Entwurfs in den Varianten, die kursieren, ist eben genau das, die Frage der Praktikabilität. Natürlich war das Entsetzen groß, als wir die antisemitischen Bilder gesehen haben auf der Documenta. Natürlich war es groß, wie man damit umgeht. Auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. Muss man es sich anschauen? Muss man daraus lernen? Muss man es verhängen? Das ist ja alles auch nicht so eindeutig. Barry Kosky, ein Regisseur, der 10 Jahre lang in Berlin die komische Oper geführt hat und sehr erfolgreich geführt hat. Ein jüdischer Regisseur sagt, man hätte es auch angucken können, man hätte es nicht zuhängen müssen, man hätte daraus lernen müssen. Und das ist ja auch eine Art des Umgangs, die zumindest auch in jüdischen Kreisen natürlich nicht konsensual, nicht von allen gewünscht wird, aber der sich beispielsweise enorm große Sorgen macht. Was würde das beispielsweise heißen, wenn man nochmal eine Oper aufführen würde oder wenn man nochmal ein Stück aufführen würde wie den Kaufmann von Venedig, der ganz klar natürlich auch antisemitische Elemente enthält. Geht sowas überhaupt noch? Darf man das? Geht das dann nicht mehr? Barry Kosky plant ein Musikstück zu Theodor Herzl, ein widersprüchlicher Mensch, wo er selber sagt, wenn ich das heute in Berlin aufführen würde, die Hölle würde losbrechen. Also sozusagen das, was Kunst soll, ist ja auch etwas deutlich zu machen, sozusagen in einer Polarisierung und dann auch etwas offen zu legen. Wenn wir aber nichts mehr, wenn wir die Möglichkeit nehmen, etwas offen zu legen, dann werden wir auch keine Debatte mehr haben, sondern, so wie es Jerzy Montag gesagt hat, eine Selbstzensur. Und wer soll es durchsetzen? Es war mal die Variante, der Verfassungsschutz, nicht die Haushälter, sondern der Verfassungsschutz soll das durchsetzen.
Das hat die CDU-Innenministerin in Berlin ins Spiel gebracht.
Ja, ganz genau. Also da kann ich schon verstehen, dass Leute da sehr, sehr große Sorgen haben, wie denn das überhaupt mit Kunst und Wissenschaftsfreiheit und auch Meinungsfreiheit in Einklang zu bringen ist.
Frau Bernstein, können Sie diese Sorgen nachvollziehen?
Also, ich muss mich wirklich zurückziehen, um darüber nicht mich aufzuregen. Also, sagen wir mal so, die am meisten verbreitete Frage seit Jahren, die ich nach meinen Vorträgen zum Antisemitismus bekomme, ist nicht, wie es denn den Juden geht, wie man das jüdische Leben schützen, was kann ich persönlich machen und wie kann ich mich gegen die Ungerechtigkeiten einschreiten, in welcher Situation, sondern die am meisten verbreitete Frage, die ich höre, ist, Frau Bernstein, wie kann ich Israel kritisieren, ohne dass ich antisemitisch rüberbringe? Also die Sorgen, die ich höre, sind lächerlich im Vergleich zu dem, wie es den Juden hier in Deutschland heutzutage, und zwar nicht seit dem 7. Oktober, sondern in den letzten 10 Jahren mindestens, aber seit dem 7. Oktober nochmal gestärkt geht. Menschenrechte und Menschenwürde stehen über die Menschenfreiheit. Auch nach der Shoah kann man sich keine Kunst erlauben, die Vernichtungselemente sozusagen beinhaltet, die dazu dienen kann, dass Menschen konkret aus der Gesellschaft diskriminiert werden. Kunst darf und soll konkrete für Menschen keine Gefahr darstellen. Und Gefahr im Sinne von Hetze, die wir ganz konkret in der Documenta 15 gesehen haben. Und das waren einige Kuratoren, die dann ganz konkret und zwar öffentlich die also Jubel für Hamas am 7. Oktober unterstützt haben danach. Dass der Staat dafür zwischen Kritik an Israel und Antisemitismus zu unterscheiden, beabsichtigt, begründet weder die Zuschreibungen eines Generalverdachtes noch das Szenario des Abdriftens hin zum autoritären Staat. Da wird meines Erachtens ein Popanz aufgebaut, um eigene Positionen oder Praxisformen aufrechterhalten zu können, die in keinem Verhältnis stehen, die Sorgen wiederum zu der Situation der gesellschaftlichen Teilhabe von Juden in Deutschland. Wir haben ganz konkrete Umfragen gemacht in unserem Netzwerk jüdischer Hochschullehrende, und ich muss dazu sagen, den Studierenden geht es viel schlechter als jüdischen Dozierenden, und da stehen ganz konkrete Befunde. Also wir haben eine Situation, in der 64% der Menschen, die sich beteiligt haben, verbal im akademischen Umfeld attackiert werden. 14% haben Personalschutz an ihrem Arbeitsplatz. Man muss sich mal vorstellen, 13% sind auf Online-Lehre umgestiegen. Und wir haben hier Sorgen über, welche Symbole sollen wir in Kunst benutzen. Also ich glaube, über das Thema AfD sind wir alle d'accord, und sozusagen, das ist etwas, was in breiteren Kreisen auf Konformität stößt, dass restriktive Politik Minderheiten gegenüber schädlich ist und sicherlich der Demokratie schadet und der Teilhabe unterschiedlichen Minderheiten nicht beiträgt. Darüber sind wir einig. Aber wir müssen aus einer Perspektive überlegen, also ein bisschen nach Proportionen schauen. Gut. Und schauen, warum haben wir den Zustand, dass Menschen nicht auf der Barrikaden gehen und kein gesellschaftliches Engagement zeigen, wenn Juden ganz konkret bedroht, attackiert im Alltag wären, wenn es nicht mehr möglich ist, dass man jüdische Symbole in der Öffentlichkeit trägt.
Gut, Frau Bernstein, der Punkt ist angekommen. Ich möchte gerne den Punkt weiterreichen an Herrn Montag, den der unverhältnismäßigen Sorge.
Ja, ich würde gerne darauf eingehen. Zuerst, Frau Bernstein, muss ich Ihnen sagen, Ihre Formulierung, die Kritiker dieses Resolutionsentwurfs würden einen Popanz aufbauen, um darunter eigene Positionen, die zu kritisieren wären, zu verstecken, das empfinde ich als einen direkten und ungerechtfertigten Angriff. Ich habe mit meiner Kritik keinen Popanz aufgebaut, sondern ich habe in Sorge um die Freiheitlichkeit und Rechtsstaatlichkeit in unserem Staat Kritik geübt an einem Dokument, das zu einem offiziellen Dokument unseres Parlaments werden soll. Sie haben völlig recht, Frau Bernstein. Juden und Jüdinnen in Deutschland leben nicht in einem Zustand der völligen Normalität. Das ist nicht erst seit dem 7. Oktober so, das hat sich verschärft, aber das ist seit Jahrzehnten so. Jüdische Einrichtungen müssen unter Polizeischutz gestellt werden. Das ist schrecklich. Und es ist auch ganz schlimm, dass es keinen Aufschrei in der Öffentlichkeit gibt, keine Demonstrationen größerer Art, abgesehen von kleinsten Gruppen, wenn es darum geht, Jüdinnen und Juden zu schützen. Nur diese Resolution, die hilft bei keinem dieser Phänomene auch nur ein kleines Stückchen weiter. Sie selber sagen, wir sollten uns nicht mit der Frage auseinandersetzen, ob in der Kultur etwas falsch läuft oder ob bestimmte Kultureinrichtungen nicht darauf hingewiesen werden, dass man ihnen Geld entzieht, wenn sie antisemitische Narrative auf die Bühne bringen, sondern wir sollten uns mit diesen existenziellen Fragen beschäftigen. Diese Kritik trifft diese Resolution. Die beschäftigt sich eben genau mit diesen Kulturfragen, mit diesen Kunstfragen, mit der Freiheit an der Hochschule. Und sie beschäftigt sich nicht mit den realen Nöten der Jüdinnen und Juden. Und das ist ja auch ein Teil meiner Kritik an diesem Text. Ich will auf einige Punkte eingehen, die Sie, Frau Bernstein, formuliert haben. Sie haben einerseits von antisemitischer Gewalt gesprochen und andererseits vom Antisemitismus. Antisemitische Gewalt wird in unserem Land als Straftaten bestraft und verfolgt, aber Hetze, soweit sie strafbar ist, ebenso. Aber die Staatsanwaltschaft hat alle Verfahren, die wegen der Documenta gelaufen sind, eingestellt, weil die Staatsanwaltschaft gesagt hat, Straftaten sind bei dieser Documenta nicht begangen worden.
Ja, genau.
Ja, na ja, das muss man zur Kenntnis nehmen.
Weil Antisemitismus durch Gesetz nicht geschützt ist.
Der Antisemitismus ist keine Straftat, und zwar in keinem Land der Welt. Sie sagen, der Antisemitismus sei keine Meinung. Ich verstehe, was Sie damit sagen wollen, aber ich muss Ihnen entgegnen und sagen, es gibt auch widerwärtige Meinungen. Es gibt widerliche, hasserfüllte Meinungen. Das sind aber alles noch Meinungen. Und in einem freiheitlichen Rechtsstaat stehen Meinungen unter Grundrechtsschutz. Nur dann, wenn sie zur Gewalt aufrufen, nur dann, wenn sie zu Straftaten werden, ist der Staat gefordert. Sie, Frau Bernstein, haben gesagt, es bräuchte eine bindende Definition von Antisemitismus. Sie wissen doch selbst, dass es eine solche bindende Definition überhaupt nicht gibt. Über die Frage, was Antisemitismus ist, wird seit Jahrzehnten in den Wissenschaften streitig diskutiert. Und die Definition, die dieser Resolutionsentwurf anempfiehlt, diese Definition hat von sich selbst behauptet, sie sei nicht verbindlich. Sie soll aber als einzige von Haushältern angewandt werden. Auch darüber gibt es Streit, aber meine Position ist, es ist von den auf dem Tisch liegenden Definitionen auch noch die schlechteste, die ungreifbarste, mit der man am wenigsten etwas unternehmen kann.
Herr Montag, Sie reden von der sogenannten IRA-Definition. Frage an Frau Zegri. Ja. Sind wir da möglicherweise auch am Kern oder an einem der Kerne in diesem Streit, der nämlich um die Frage kreist, was ist Antisemitismus und wer legt das eigentlich fest?
Barry Kosky hat gesagt, dass ihm, einem jüdischen Künstler, die Enkel der Kriegsgeneration und der NS-Generation sagen, was Antisemitismus ist und was nicht, das sei so absurd, das könne sich höchstens Mel Brooks oder Ernst Lubitsch ausdenken. Also ja, das war jetzt etwas sarkastisch natürlich oder zugespitzt, aber ja, natürlich geht es vielleicht nicht unbedingt im Kern, da geht es wahrscheinlich dann doch sehr um deutsche Geschichte und der deutsche Blick auf sich selbst. Es ist ja dann doch immer auch ein großes deutsches Selbstgespräch, was da geführt wird. Aber es ist ein ganz zentraler Punkt. Und natürlich hat die Vorstellung davon, was ist Antisemitismus, ist ja immer enger mit diesem sogenannten israelbezogenen Antisemitismus verknüpft worden. Das war ja, wenn man sich mal anschaut, wie das vor 30, 40, 50 Jahren war, da wurde als Antisemitismus etwas, der wurde ja ganz anders gesehen, der Begriff. Ich würde aber gerne, weil Frau Bernstein natürlich absolut einen Punkt hat in ihrer Sorge um jüdisches Leben und vielleicht auch so eine gewisse Distanz beschreibt, die viele Jüdinnen und Juden in Deutschland an der einen oder anderen Stelle merken. Ich glaube, es ist unstrittig, dass es einen einen Bedarf gibt, einen Handlungsbedarf oder den Wunsch oder die Notwendigkeit, jüdisches Leben besser zu schützen, es nicht immer als etwas zu betrachten, was überhaupt nur schützenswert ist, also irgendwie etwas ganz anderes, sondern eben ein selbstverständlicher Teil, einfach ein deutsches Leben, so wie eben andere Gruppen in dieser Gesellschaft auch. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, ob dieser repressive Ansatz, wie ihn die Resolution formuliert, dabei hilft. Und Mirjam Rürup beispielsweise, eine Wissenschaftlerin aus Potsdam, sagt, jüdisches Leben, und sie ist da nicht die Einzige, jüdisches Leben ist immer dann geschützt, wenn es eine offene Gesellschaft gibt. Mehr Repression hat nie funktioniert. Und man kann da jetzt historisch das nochmal ausbuchstabieren, dass das alles, was dann, also sozusagen, wo es immer darum geht, wir, also sie sagt, das Einzige, was hilft, ist eigentlich eine offene Gesellschaft, in der gestritten wird, in der aber dann eben auch diese Positionen möglich sind. Und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist.
Also erstens, bin ich überzeugt, dass wir nicht durch so Entweder-Oder-Kategorien hier agieren dürfen. Das bedeutet, dass es absolut falsch ist, dass man Antisemitismus auf eine Gruppe reduziert und sagt, okay, da sind die Rechten, da sind die Muslime, da sind die, ja, und so weiter. Denn wir wissen, dass Antisemitismus in allen Gruppen der Gesellschaft verbreitet ist und es gibt Gründe, weshalb rassistische Formen des Antisemitismus, also unter Rechtsextremisten gemeldet werden und andere Formen, die eben so gut wie nie strafbar sind, nicht gemeldet werden, so wie wir das aus der empirischen Forschung kennen. Also Antisemitismus, es wäre sozusagen falsch zu behaupten, okay, durch solche Resolutionen gibt es jetzt die Gefahr, dass wir sagen, Antisemiten sind, also Antisemitismus ist ein importiertes Phänomen. Das ist falsch, denn Antisemitismus kommt tatsächlich von absolut unterschiedlichen Richtungen und ja, man muss auch unter muslimischen Gruppen antisemitische beziehungsweise konkret Israel-Hass unter Lupe nehmen und untersuchen, genauso wie bei allen anderen Gruppen. Und das muss auch thematisiert werden, ohne dass man gleich da sozusagen als Rassist steht. Man muss alle Gruppen thematisieren. Das ist das eine. Das andere, dass wir in den letzten Monaten sehen, dass Antisemitismus gerade von den antiimperialistischen Linken, also von diesem Flügel, völlig marginalisiert wurde sozusagen, beziehungsweise oft übersehen wird oder unterschätzt wurde und auch reale Gefahr darstellt. Und das, was politischer Aktivismus gemeint ist oder als Protest, radikaler Protest gilt, ganz konkret verletzend und bedrohlich sehr schnell werden kann für jüdische Menschen. Und aus der Vergangenheit sehen wir schon aus den letzten Monaten, dass durchaus solche Aktionen und Besetzungen sehr lange toleriert wurden und auch Symbole, die konkret vernichtenden Charakter hatten, wie oder haben, wie drei, also diese rote Ecken, von Hamas benutzt als Zielscheiben für die Vernichtung, an den Büros geschmiert von Menschen, die sich mit jüdischen Themen auf dem Campus beschäftigen. Das alles wurde nicht, also oft gar nicht sanktioniert in keiner Weise, wo es schon genau Vernichtungsszenarien bedeutet. Auch der Satz "From the river to the sea" wird sehr unterschiedlich gehandhabt vom Land zu Land. Ich bin der Meinung, dass wir durchaus gute gesetzliche Grundlage haben, aber die Rechtsprechung könnte noch verbessert werden. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie man weiterhin Gesetze sozusagen, die vorhandenen einsetzen könnte.
Ja,
Frau Berger, wenn man das vielleicht nur zu, also so
bitte.
Das Letzte,
ja.
Also weil man immer sagt, na ja, jüdische Künstler, sie sind dagegen. Hier, bitteschön, es gibt auch Juden, die gerade sagen, also das Gegenteil oder das, also erstens würde ich behaupten, dass das Randpositionen weitgehend also sind, die keine Entsprechung außerhalb des Kulturbetriebs und antizionistischen Politbetriebs darstellen. Und die Unterstellung, dass man sagt, na ja, man soll die Juden nicht mit Israel automatisch in Verbindung bringen, sonst redet man antisemitisch oder bedingt antisemitischen Topos. Antisemitismus funktioniert abgesehen davon, ob im Bundestag diese Verbindung gebracht wird. Die Antisemiten sind diejenigen, die diese Verbindung sozusagen thematisieren und darauf muss eingegangen werden.
Ja.
Das heißt, abgesehen davon, ob Menschen rechts oder links, religiös oder säkulär sind, Ben-Gvir-Anhänger oder BZLM-Anhänger sind, wurden sie ganz konkret umgebracht und werden weiterhin angegriffen. Und diese Verbindung, diese Repräsentationsprojektion, die Juden erleiden müssen weltweit, dass sie Verkörperung vom Bösen sozusagen darstellen, das ist das, was nicht auf Bundestag und auf Resolutionen und Thematisierung zurückzuführen ist, sondern auf die antisemitische Taten.
Ja, Herr Montag, bleibt am Ende die Frage, wann kommt sie, die Resolution, schaffen die das noch, sich zu einigen, und was kommt am Ende dabei heraus? Worauf hoffen Sie?
Also ich weiß natürlich nicht, ob sich diejenigen, die über diesen Texten im Bundestag sitzen, auf einen einheitlichen Text einigen werden. Ich weiß auch nicht, wann er rauskommt. Angeblich soll er zum 9. November fertig sein, vielleicht aber auch erst nächstes Jahr. Ganz grundsätzlich muss ich sagen, wenn in einer solchen Resolution mit dem Titel Jüdisches Leben in Deutschland bewahren, stärken, schützen, das Richtige drinstehen würde, dann würde ich mich sehr freuen, wenn es zu einer solchen Resolution käme. Wenn aber in dieser Resolution das stehen bleibt, was wir aus dem Exemplar vom Juli kennen und was wir diskutieren und kritisieren, dann ist es mir lieber, dass es zu einer solchen Resolution nicht kommt. Dazu muss man aber auch sagen, der Deutsche Bundestag beschäftigt sich nicht zum ersten Mal mit der Frage des Antisemitismus und ihrer Bekämpfung. Es gab zwei ganz große Kommissionen, die sich zu diesem Thema beschäftigt haben. Der Deutsche Bundestag hat sich dazu schon umfassend und oft geäußert. Also die Kritik, wenn sie denn käme, eine solche Resolution bräuchte man, weil es ansonsten gar nichts gibt, die ist sicherlich falsch. Ich will zum Schluss sagen, Frau Zekri hat darauf angesprochen, dass in diesem Resolutionsentwurf sozusagen die Repression, Geld entziehen, Exmatrikulationen, Strafrecht anwenden, also alle diese repressiven Mittel in den Mittelpunkt gestellt werden, dass das genau das falsche Mittel ist, weil man Antisemitismus mit einer offenen Debatte und mit Aufklärung bekämpft. Einen anderen Weg dazu sehe ich nicht.
Vielen Dank. Schutz für Juden. Was bringt eine Antisemitismusresolution? Das war heute unser Thema im SWR-Forum. Mit dabei die Soziologin Julia Bernstein, die Journalistin Sonja Segri und Jerzy Montag, Rechtsanwalt in München. Mein Name ist Michael Riesel. Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.